schnell einen kurzen Soundcheck. Oh, das ist eine gute Akustik dann. Ja. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Hallo Christi.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Miriam Hi. Hallihallo.
Hallo Christi, Rudi.
Mimi, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Kabarettistin stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Über den politischen Aschermittwoch. Das ist eine Reihe, die Gebrüder Moppet ins Leben gerufen haben. Und die zwei Lustigen haben mich bei einer Moderation gesehen, bei einer recht klassischen.
Ja.
Also ich im Abendkleid, ein paar lustige Scherzchen. Und die haben vielleicht dazu geführt, dass mich die zwei eingeladen haben, dabei zu sein. Da sind ja unterschiedliche Menschen aus den Medien, aus Kultur, Wirtschaft an einem Abend versammelt, die da 10 Minuten Zeit haben zu quatschen. Und ich habe da 7 Minuten Stand-up gemacht, das erste Mal.
Ah ja, das ist jeden Aschermittwoch in der Kulisse.
Genau, wo wir ja gerade sitzen.
Genau.
Da hat alles angefangen.
Was sich sehr gut trifft, das habe ich gar nicht gewusst, aber das ist ein netter Zufall. Wir sitzen gerade in der Kulisse, genau. Und das hat gut funktioniert?
Es hat in dem Fall funktioniert, weil ich davor die ärgsten Albträume gehabt habe, denn ich war nie sehr kabarettaffin und dann habe ich mir gedacht, weil das Gute ist, ich bin nicht feig. Also wenn ich was bin, dann bin ich mutig. Mhm. Und dann habe ich gedacht, jetzt stelle ich mich hin und erzähle ein bisschen was über mich. Mhm. Liegt auf der Hand. Das war recht einfach dann. Und schlussendlich war das eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, weil ich gemerkt habe, da hat es Klick gemacht. Und dann habe ich gleich recht aufgedreht vor den Gebrüder Moppet und habe gemeint, ja, also ich konnte mir schon vorstellen, dass ich da mehr mache. Wobei ich mir das überhaupt vorher gar nicht vorgestellt habe. Und die zwei haben mich dann daraufhin gleich wieder eingeladen für ihre Kabarettkoalition.
Ah ja, die machen sie in Villach.
Ne? Genau, das findet immer in Villach statt und da laden sie ja auch immer also so ein bisschen ein Newcomer-Gesicht ein oder schon eine gestandene Kabarettpersönlichkeit. Und das war dann die nächste Albtraumphase, weil da habe ich dann wirklich 20 Minuten vorbereiten müssen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht einmal so gut. Ich habe dann versucht, so meine Geschichten, die ich zusammengeschrieben habe, zu erzählen und dann auch wieder ein bisschen Stand-up zu machen. Aber genau diese Spielwiese, die mir geboten haben, war total wichtig, um herauszufinden, wohin geht die Reise. Und auch, obwohl dieser Abend für mich sehr komisch war und neu und auch so ein bisschen beschämend, weil ich gemerkt habe, boah, da gehört noch einiges dazu. Dass das wirklich greift, habe ich mir gedacht, na, das kann was werden. Und so hat sich das dann irgendwie, also diese Dynamik hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich auf einmal einen Premierenabend hatte, hier in der Kulisse.
Okay.
Und da haben einige für mich sehr wichtige Menschen da dazu geholfen. Deswegen bin ich auch der Meinung, man muss nicht immer alles machen. Es ist irrsinnig wichtig, dass da Menschen an deiner Seite sind, die dich supporten und die dir hin und wieder einen Tritt geben.
Genau. Und sie helfen lassen ist ja kein Zeichen von Schwäche. Ne?
Ich glaube, gerade im Kabarett ist es sich helfen lassen ganz essentiell.
Ja, glaube ich auch. Ja, danke Gebrüder Moppet an dieser Stelle. Die waren scheinbar sehr wichtig irgendwie da.
Ja, die sind total
die
super.
Die sind voll nett. Ich finde auch, die sind super. Ja, das heißt, du hast einen Premierentermin gehabt und dann muss man natürlich ein Programm schreiben, ich kenne das.
Mhm.
Das hast du alleine geschrieben dann?
Also ich dachte mir, dass ich das alles alleine machen möchte und muss, weil es für mich so ein Befreiungsschlag war, nach den vielen Jahren der Moderation und vor allem im Fernsehstudio stehend, hatte ich das Bedürfnis, mir dieses Korsett runterzureißen. Und ich bin mir nicht sicher, das klingt immer so, als hätte man mir das angelegt. Also ich glaube schon, dass ich es teilweise mir auch selber angezogen habe. Zugeschnürt haben es dann vielleicht nur andere. Aber ich fühlte mich mit den Jahren immer unfreier. Und meine eigene Stimme wurde immer leiser. Und das ist das Verteufelte, finde ich, wenn du dann schon erfahren bist und eigentlich souverän agierst, augenscheinlich, aber schlussendlich deine dein eigenes Ding nicht spürst, das klingt wie so, deinen eigenen Penis nicht spürst, aber es kommt auch in meinem Programm vor.
Mein ich eigenes jetzt Ding. Nicht so, jetzt nicht so verstanden.
Ja, aber das ist meine Geschichte, ja, Entschuldige.
Nein, voll gut. Ich weiß, was du meinst.
Ich fühlte mich unfrei. Und ja, das,
du bist nicht mehr so bei dir einfach.
Ja,
dann,
ich habe gar nicht mehr gewusst, so was ist denn jetzt mit dir? Und du tust immer so auf individuell und anders und yeah, und die anderen schreien nur exotisch obendrein. Und schlussendlich habe ich mir gedacht, was macht mich denn aus? Und dann bin ich zurück zu meinen Wurzeln. Ich habe Schauspiel studiert.
Mhm. Und das, darf ich kurz einhaken? Lass uns doch kurz dabei bleiben. Wie schauen denn deine Wurzeln aus? Du hast Schauspielunterricht genommen?
Also ich habe Schauspiel studiert und bin dann eigentlich durch die Panik, dass ich dann völlig obdachlos und ohne Geld mein Dasein fristen muss, dann zum Assessment Center beim ORF gelandet, nachdem, da muss ich jetzt wieder einen Namen droppen, nämlich der Andreas Ferner. Der hat damals gesagt, du musst beim ORF das Assessment Center machen. Da konntest du doch eigentlich so dein Gequatsche irgendwie zu Geld machen. Und ich habe gesagt, okay. Und ich habe dann das Assessment Center gemacht und war dann Praktikantin, also wirklich kurz nach der Ausbildung. Und da war ich auch schon Mutter, deswegen auch die Panik, obdachlos und verhungern. Und dann kam es dazu, dass ich Moderatorin wurde.
Das heißt, du bist genommen worden sofort?
Relativ bald, denn es gab da so eine halbherzige Reform, dass man neue Formate und junge Formate wieder raushaut. Das Magazin 25 feiert dieses Jahr übrigens 20-jähriges Jubiläum.
Ah ja, das wollte ich gerade sagen, weil das, ich glaube, damit bist du ja wirklich so bekannt geworden als Gesicht, so in Österreich. Du warst da damals die Moderatorin von 25 und das warst du aber ziemlich gleich, nachdem du genommen worden bist. Das ist ja total schnell gegangen
bei dir. Recht schnell gegangen, ja. Also da spielte, wie gesagt, der wichtige Faktor, ja, auch also Glück und dass es halt gerade vom Timing her gut war, mit dass sie gesagt haben, hey, weil das Casting war riesig, da waren ganz viele Frauen und Männer dabei, die man auch schon kannte, super Moderatorinnen und Moderatoren und ich war halt der absolute Newcomer.
Mhm. Und ist der gut gestanden damals, ich kann mich erinnern.
Total.
Also, ja.
Also ich fand es ein irrsinnig wichtiges Sprungbrett und obwohl ich die Zeit als super spannend, aber auch als super anstrengend empfunden habe und noch immer empfinde, spüre ich, dass das irrsinnige Auswirkungen hatte, wenn man sich jetzt anschaut, wie divers die Fernsehlandschaft geworden ist, nicht besonders. Und ich höre im Nachhinein eigentlich voll viel von Menschen, die so gerade eben in ihren jungen Jahren vom Fernsehkastel gesessen sind und 25 geschaut haben, dass die jetzt nur drüber sprechen und gesagt haben, hey, das war auch mal endlich mal was anderes. Oder Menschen mit Migrationshintergrund sagen dann, hey, das war so leibend zu sehen.
Habe ich damals auch so empfunden.
Ich habe das aber überhaupt nicht so gesehen.
Wirklich?
Nein, also ich hatte das Bewusstsein einfach nicht. Also ich habe einfach nur sehr egomäßig mir gedacht, ja, irgendwo habe ich schon gespürt, dass die Reise dahin gehen könnte. Wobei ich finde, dass Moderation und Schauspiel zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind, aber es dürfte wohl eine zweite Leidenschaft auch gewesen sein, die sich bis heute durchzieht.
Warst du mit der Schauspielschule schon fertig zu der Zeit?
Ja, gezwungenermaßen, weil ich dann schon das Baby gekriegt habe.
Ah ja, aber dann vielleicht nur ganz kurz, das Baby ist dann gekommen, nachdem du fertig warst?
Das ist so quasi so zeitgleich. Also ich habe dann nachher nur diese paritätische Schauspielprüfung gemacht, nachdem er auf die Welt gekommen ist, der Bub, und habe das dann quasi alles so irgendwie verwurstelt. Also ich bin relativ früh in alles reingekommen und ich glaube, dass mir das ein bisschen irritiert hat. Also die Jahre beim Fernsehen war meine erste Arbeit. Und es ist doch irgendwie schräg, weil normalerweise fängt man mal so irgendwo schon, zum Hackeln an. Ja. Und auf einmal fängst du irgendwo beim Jugendmagazin zum Hackeln an und bist auf einmal.
Ja, ey, voll cool eigentlich. Ne? Aber hat es dir taugt damals sicher, oder? Ich meine, es war eine Herausforderung.
Aber es hat mir schon recht taugt, weil es von den Inhalten her und von den Themen, die wir bei 25 gebracht haben, das ist halt einfach auch voll. Das ist einfach voll auch in mein Alter rein, also das hat einfach so gut passt, in meinen Lifestyle auch.
Ich finde es hat super passt. Es hat ja damals, man muss ja auch sagen, damals war ja ein Jugendmagazin noch in der Form möglich. Ne? Das wird ja heute, oder es ist wieder jetzt ein Riesenthema und ein anderes Thema. Heute würde das gar nicht mehr so einfach funktionieren, aufgrund von Social Media und so weiter. Aber damals, das war neu, dass der ORF so plötzlich wieder ein Jugendformat gemacht hat und sich getraut hat zu machen. Und dir ist es gut gegangen mit dem, oder?
Ja, aber ich muss sagen, er hat sich getraut, der ORF, aber er hat keinen besonders langen Atem bewiesen. Ich finde es komisch, weil man heutzutage eigentlich auch so jammert, dass man Dingen zu wenig Zeit lässt und dass alles so schnelllebig ist. Ich meine, man hätte sich ja wünschen können, dass das vor 20 Jahren noch anders gewesen wäre, aber auch da war der Atem nicht besonders lang. Ich glaube, dass gewisse Dinge wirklich Zeit brauchen. Aber rückblickend gesehen war das für mich schon okay, weil ich glaube nicht, dass ich so eine Geschichte für ewig hätte machen wollen. Und wer weiß, ob ich dann da so bicken blieben war, das weiß man nicht so genau. Ja. Also ich bin ein Kind der Veränderung. Das habe ich über die Jahre und in der Zeit des Erwachsenwerdens und tatsächlich bin ich eigentlich in Wien erwachsen geworden, habe ich das schon gemerkt, dass ich die Veränderung brauche und nicht gerne sehr lange wo bicken bleiben möchte. Das ist schön zu erfahren, weil es ja auch was Gutes hat, aber es ist auch ein bisschen anstrengend.
Ja, okay. Aber dann erzähl einmal, wo waren denn deine nächsten Stationen? Du warst dann, glaube ich, war Servus TV dann schon das nächste?
Ich war dazwischen, habe ich einen Abstecher nach Deutschland gemacht. Da war ich ja knappes Jahr beim ZDF, beim Infokanal und habe dort das erste, und ich weiß nicht, ob es das einzige geblieben ist, eigenmoderierte Format präsentiert. Das war damals anlässlich der Olympischen Spiele in Peking. Das war so ein Infotainment-Magazin, wo es um die Olympischen Spiele ging, aber jetzt weniger aus sportlicher Sicht, sondern eher, was es mit dem Land tut.
Echt, war? Das klingt sehr spannend.
Das war total spannend. Also da hat man natürlich die Licht- und Schattenseiten beleuchtet. Wurde natürlich sehr, sehr politisch und sehr krass natürlich, was sie dann auch getan hat. Mhm. Weil, und mit dem haben wir jetzt anfangs nicht so gerechnet, aber zum Glück waren wir beim Infokanal gut aufgestellt mit einer super Redaktion und das war eine irrsinnig lehrreiche Schule für mich, wo ich quasi nach 25 zwar im ähnlichen Bereich war, aber dann schon auch gemerkt habe, wie Information auch funktioniert, wobei ich mich noch immer als totaler Unterhaltungsmensch sehe. Aber es war auf jeden Fall mal schön, über die Grenze zu gehen und diese neue Herausforderung auch anzunehmen.
Ja, das heißt, du hast moderiert und aber auch recherchiert und so.
Ich habe ein bisschen mitgemacht und ein bisschen mitlernen dürfen. Ich war primär als Moderatorin engagiert und da gab es einfach fähige Korrespondenten und Redakteurinnen im Büro, aber ich habe denen einfach immer über die Schulter geschaut, ich bin ja immer quasi eingeflogen worden, wie luxuriös klingt das, um Gottes Willen, und habe dazwischen dann einfach immer in der Redaktion die Vorarbeit mir angeschaut, bei den Moderationstexten halt mitgeschrieben, bei den Interviews mit den Auslandskorrespondenten natürlich auch vorher gesprochen und das war für mich schon auch wieder ein neues Land. Und dann parallel kam schon eigentlich die Geburt von Servus TV. Und da bin ich dann eigentlich in ein recht schönes Format reingekommen. Das war das Film- und Fernsehmagazin.
Genau.
Und da muss ich da ehrlich sagen, hat das Ganze eigentlich begonnen, weil prinzipiell habe ich mir gedacht, das ist ein Format, das genau auf mich zugeschnitten ist, weil meine Leidenschaft für Film und Kino da eigentlich voll zur Geltung gekommen ist und ich durfte das präsentieren. Aber es hat sich über die Jahre immer mehr herauskristallisiert, dass ich viel lieber auf der anderen Seite stehen würde.
Verstehe.
Aber es war so eine Mixtur aus, wie privilegiert bin ich, dass ich da jetzt so reingekommen bin, dass mir diese Dinge auch passieren, dass ich da immer sehr leichtfüßig von einem ins nächste bin, aber trotzdem schlussendlich auf einem Platz stehe oder sitze, der mich nicht ganz ausfüllt. Und wo ich immer das Gefühl habe, ich... Weißt du, das Leben ist ja oft so, du hast manchmal das Gefühl, du bist eigentlich immer nur so wie so ein Gast. Ich finde den Ausdruck auch Gast auf Erden zu sein immer so scheiße. Ich habe immer das Gefühl, ich bin immer nur so, ja, ich sitze halt dabei, aber nicht wirklich. Und die Fähigkeit, mich diesen Situationen und Formaten anzupassen, das ist ja eine Gabe, aber das kann auch recht fatal sein, weil du irgendwann einmal nicht mehr weißt, was ist deine eigene Identität. Also ich bin wie so ein Chamäleon in einem bunten Kleid gewesen. Und das hat mich nicht mehr wirklich ausgefüllt und glücklich gemacht. Und schlussendlich wollte diese Stimme, die auf der anderen Seite sitzen wollte, oder tanzen wollte, schreien wollte, böse sein wollte, hat dann überhand gewonnen. Und ich habe mich dann wirklich aus dem Fernsehstudio heraus bewegt, nach 7 Jahren Servus
ja,
TV.
Verstehe. Ah, das, okay, das war so auf eigenen Wunsch, du wolltest dann einfach mal was anderes machen.
Obwohl, abgesehen davon, dass ich auch hinter einem Fernsehsender stehen möchte und wenn sich da herauskristallisiert, dass das überhaupt nicht mehr ausgeht. Also so wichtig war mir das nie, dass ich da jetzt vor der Kamera stehe und moderieren kann.
Also du meinst jetzt vor allem die politische Ausrichtung?
Absolut. So. Das muss man auch mal offen sagen. Und auch das hat sich über die Jahre geändert. Die Rolle einer Moderatorin und eines Moderators war früher immer so wahnsinnig scheiße neutral und nur nicht nach außen Meinungen abgeben und Stellung beziehen. Ich finde es total wichtig, dass man Stellung bezieht. Und ich finde es total wichtig, dass man eine Meinung hat. Dieses Sprechpuppendasein, das wählt man sich bis zu einer gewissen Grenze, nämlich dann auch selber, wenn man das Gefühl hat, ja, lieber nicht anecken und die Stimme jetzt nicht erheben. Und das hat mich zusehends gestört. Das ist natürlich auch eine Entwicklung und ein Reifeprozess. Aber das hat mich einfach grantig gemacht und es hat mich nicht glücklich gemacht. Ich meine, was bringt mir das, wenn ich jetzt dauernd geschminkt werde und schön ausschaue und die Leute schreiben deine Texte um und du wirst dafür gefeiert, dass du das so wahnsinnig schnell umsetzen kannst und fehlerfrei vom Teleprompter abliest. Ich meine, das ist es halt nicht, ja. Und die Leute können sagen, ja, hey, aber du hast doch so ein gutes Leben gehabt. Oder es ist doch eigentlich, wie kann man da unglücklich sein? Man kann todunglücklich sein. Und das Recht auf unglücklich sein hat jeder, auch wenn er privilegiert ist. Und ich habe dann irgendwann einmal gesagt, na, ich brauche das nicht und ich gehe lieber den argen riskanten Weg, weil Schulden habe ich sowieso immer wieder und Steuern und SVA und das und das und alles. Und das ist eh immer Gewürz. Mach doch gleich jetzt das, was du willst.
Mhm. Und das war dann so ein bewusster Schritt, in welchem Alter oder wo sind wir zeitlich ungefähr?
Ganz spät. Dadurch, dass bei mir so früh sehr viel passiert war dann dazwischen so ein Loch. Also alle, die in den 20ern oder als Teenager, und da schaue ich die nämlich ganz genau an, Rudi, wir kennen uns ja schon so lange.
Ja, ja, ich wollte da schon noch dazu kommen. Ja.
Die dieses Wilde erlebt haben, das habe ich irgendwie nie so gehabt. Das klingt jetzt so bedauernswert, aber das war nun mal so. Ja, das war eigentlich eh super, dass ich einige Dinge recht... Früher, also dass ich auch so jung Mutter geworden bin, war voll schwierig, aber es war schon voll okay. Nur ich habe dann irrsinnig viel mal später nachgeholt. Also ich habe in den 30ern extrem viel schräge und arge Dinge gemacht, wo viele schon gesagt haben, hey, been there, done that. Und das Gute ist, dass ich diese schrägen, argen Dinge aber zu einem Zeitpunkt gemacht habe, wo ich nicht mehr ganz deppert war. Und deswegen bin ich dann zum Glück nicht irgendwie so Winehouse-mäßig verfallen,
ja,
sondern schon lange davor habe ich mir gedacht, ja, na, also okay, passt schon. Und, aber in der Zeit eigentlich, so in den 30ern, habe ich so richtig gespürt, wer ich sein möchte. Und da sind wir noch nicht einmal beim Kabarett gewesen eben, sondern eher beim Künstlerinnen-Dasein, das Schauspielerinnen-Dasein, das Spielen, das Theater machen. Und da bot sich dann eben die Möglichkeit, auf einmal mit diesem Stand-up, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann ich verbinden.
Mhm. Und der Titel entspricht ja total dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Abgesehen davon, dass er so super doppeldeutig ist, dein Programm heißt Who is He? Und das war dann so eine zentrale Frage für dich zu dem Zeitpunkt, wer bin ich oder wofür stehe ich eigentlich wirklich?
Genau. Und diese Auseinandersetzung, ich glaube, dass ich mich davor gescheut habe, obwohl ich ein Mensch bin, der sich extrem viel mit sich selber beschäftigt. Extrem. Aber ich glaube, dass ich immer wieder mir Fragen gestellt habe, die, ich weiß es nicht genau. Es war so ein bisschen, es war nicht so, ich bin nicht so ins Eingemachte. Wie sagt man da? Man ist nicht so ins Eingemachte gegangen?
Ja, glaube ich, kann man
schon. Obwohl ich schon recht früh.
Ans Eingemachte.
Siehst du, scheiß Corona. Diese Therapie, die man da schon gemacht hat, ist die eine Sache, dass man als Schauspieler als Schauspielerin sowieso die ganze Zeit mit seiner Persönlichkeit auseinandersetzt, das ist auch so eine Sache. Aber da, wo es halt so wirklich weh tut, ich glaube, ich bin dann schon etwas drumherum gelaufen. Und ich glaube, dass man sich selber ja auch austrickst, weil ich
ja,
sehr
das
gut,
glaub ich, ja.
Man kann das, gell?
Ja,
dass man mit Worten oder auch mit... Auch ich mit meinem extrovertierten Wesen vermeintlich mir das Herz, also mir, wie sagt man da, dass mein Herz ausschütte, aber eigentlich drumherum rede. Und es ist nicht das. Und diese Essenz ist beim Kabarett, glaube ich, wirklich, also wenn man das schafft, gerade bei einem Stück, bei einem Programm, wo es um die eigene, also wo es um die Identität geht, diese Auseinandersetzung, das war schon arg. Und da kommen wir eigentlich drauf zurück, weil du gemeint hast oder gefragt hast, ob ich das allein gemacht habe. Und ich hatte natürlich Angst, einerseits mich anderen zu öffnen während der Vorbereitung. Deswegen dachte ich, ich muss das selber machen. Früher waren Redakteure, Redakteurinnen, Regisseure an meiner Seite. Ich muss das selber machen. Und das funktioniert, ja, vielleicht bei einem gestandenen, erfahrenen und dann auch, glaube ich, nicht wirklich. Also das habe ich dann bis zum Schluss, also wirklich, weiß nicht, glaube ich, 2,5 Monate vor Premieren, Termin, habe ich mir gedacht, das geht irgendwie und es ist eigentlich gar nicht gegangen. Und da ist dann eine kleine, strenge und liebevolle Fee auf mich zugekommen, eigentlich bin ich auf sie zugekrochen, die Marion, die Mali. Und die hat sich diesen Backen angeschaut, den ich zusammengeschrieben habe und ich habe ihr gleich vorweg gesagt, du, ich will das Ganze, ich bin Schauspielerin, ich bin jetzt nicht so die typische Kabarettistin, abgesehen davon, dass ich mich nicht so auskenne, will ich auf keinen Fall diese Schenkelklopfer machen und nicht so ein Gag-Feuerwerk veranstalten. Und sie hat sich das so ein bisschen durchgelesen, was der so und hat dann gemeint, du Schatzi, so weit sind wir noch lange nicht, gell, mit dem Gag-Feuerwerk. Da bin ich einmal ganz klein geworden im Rüdigerhof und habe mir ganz schnell einen ganz einen großen Krug Bier geleistet. Und da lernt man dann, du brauchst die Menschen, die sich auskennen und das Geschreibe, was ja per se, was ja jetzt nicht nur Müll, aber das in Form zu bringen, das war so schön, weil habe ich mal diese Schamgrenze überwunden und mir eingestanden, dass das so vielleicht nicht funktioniert und dass man Dinge doch auf den Punkt bringen sollte, wo ich immer Schwierigkeiten hatte im Leben. Das war ein total schöner Lernprozess. Last minute, wie immer.
Wie immer, wirklich wahr, okay.
Ja. Ich glaube, das kennen halt eh die meisten, es ist ja fast, man kokettiert ja fast schon, ich funktioniere am Schluss immer am besten. Ich finde es eigentlich total scheiße, weil…
Stimmt, aber das hört man total oft, ja. Ich habe in der Pensionsschule auch schon total oft gehört, ohne Deadline funktioniert gar nichts. Ne? Also ohne Deadline wird kein Programm jemals fertig.
Bei dir auch nicht?
Auch, aber ich hab da auch gelernt, wirklich. Also ich habe ein, zwei Programme wirklich so knapp fertig gebracht oder eigentlich dann nicht wirklich fertig gebracht, dass ich mich extrem geärgert habe, weil ich mir gedacht habe, da war viel mehr drin gewesen.
Ja.
Aber dann ist es draußen und dann kann man noch ein bisschen nachbessern, aber es wird nicht mehr das, was man sich vorgenommen hat. Und das ist dann extrem schade, weil halt da die Arbeit, die dann davor so drinnen steckt, eigentlich sie nur bedingt auszahlt. Das ist nicht das, was du wollen hast. Und da habe ich echt gelernt draus.
Wie lange brauchst du mittlerweile, kann man das überhaupt so festmachen?
Ich brauche mindestens ein halbes Jahr brauche ich schon zum Schreiben. Und dann brauche ich nur 3 Monate zum Proben fast, ja.
Schon, gell?
Mittlerweile, das ist einfach so. Und bei den meisten, ist es auch in etwa das. Ich glaube, manche schreiben schneller, manche nicht so, aber so ungefähr, ja. Und manche schreiben halt ständig und manche setzen sie dann halt konkret hin zur Deadline. Aber so im Wesentlichen, so ein Zeitraum von einem halben Jahr, ist für ein gutes Programm. Oder so sage ich jetzt einmal. Ich behaupte jetzt nicht, dass meine Programme so gut sind, aber allgemein von mit den Leuten, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die sagen, alles war nicht das, ja.
Ja, da bin ich beruhigt. Ich meine, das stelle ich mir dann auch jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein zweites Programm zu schreiben, habe ich schon das Gefühl, also da komme ich jetzt schon mit einem kleinen Erfahrungsrucksack ein bisschen schneller und effizienter voran. Aber bei mir ist es halt immer sehr impulsiv und sehr, also ich bin immer extrem inspiriert von so trashigen Sachen. Ja, also ich habe über Shopping Queen bin ich zu meinem Intro gekommen oder und da muss ich dann mich sofort hinsetzen und das schreiben und da werde ich dann so ein bisschen manisch und schreibe das dann irgendwie auf irgendwelche Rückseiten von Mahnungen drauf, was Feng Shui technisch vielleicht scheiße ist. Ich schreibe das auch so scheiße, was Feng Shui technisch vielleicht nicht so günstig ist. Aber ich habe auch 3, 4 Notizbücher. da kann ich dann auch reinschreiben. Und dann passiert wieder gar nichts. Also, aber ich glaube, je besser du dich kennst und je mehr du weißt, wann und wie du funktionierst, dann ist es ja auch okay so. Also ich habe jetzt aufgegeben, ich bin sehr interessiert, zum Beispiel, wie du arbeitest, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich völlig anders ist. Und schlussendlich weiß ich, ja, es wird vielleicht ja einfach auch am Vormittag besser gehen als in der Nacht.
Ja, da kommt Bart drauf, genau. Mhm. Hast du dich denn generell mehr mit Cabaret und Comedy beschäftigt?
Ja, weil das natürlich irrsinnig hilft. Ich habe zum Glück dann in der Zeit, wo ich begonnen habe, Comedy zu machen, schon einen sehr bunten und tollen Teppich vor mir liegen gehabt. Durch diverse Netflix-Specials, aber auch durch die wirklich kleine und feine Stand-Up-Szene, also kleine und feine, das ist so typisch Wien, das ist typisch Österreich, die kleine, aber feine Stand-Up-Szene im Irish Pub. Mhm. Ja, da wo man dann einfach so hinfährt und sich das mal anschaut und sie denkt so, ah ja, okay, Marsha, so blöd, das wollte ich auch machen oder,
ach so, ja.
Es ist doch alles schon gemacht worden. Wie schaffe ich das jetzt, da wieder so unique zu sein? Aber schlussendlich, ja, kommt es eh nicht drauf an. Wenn es lustig ist, ist es lustig. Da kannst du über alles, gell. Wobei ich lehne gewisse Sachen dann schon ab, wo man denkt, na, das will ich jetzt nicht. Also solche Klischees. Ich meine, da komme ich mir dann immer ganz besonders gescheit vor und dann lustigerweise schreibe ich dann 5 Seiten und denke mir, aber das war doch jetzt auch irgendwie gerade voll das Klischee. Also es ist so schizophren irgendwie. Ja. Also gerade die Auseinandersetzung mit meinem zwischen den Welten springen. Das ist ja auch eigentlich, du bedienst auch irgendwie so ein Klischee nach dem anderen, als Kind asiatischer Eltern in Oberösterreich aufgewachsen. Ich meine, das schreit natürlich danach, sich lustig zu machen über die über die asiatische Mentalität und gleichzeitig auch über das Mostschädeltum.
Mhm. Das kommt ja sogar in deinem Pressetext in etwa so vor. Und den finde ich ja so gelungen, diesen Pressetext. Der ist so ganz kurz, aber total prägnant. Und da kommt ja auch so vor, dass du immer so bisschen eben, da geht es um Identität im Wesentlichen auch bei dem Pressetext und immer so um 2 Pole. Und findest du die so bei dir?
Extrem. Diese 2 Pole bestimmen mein Leben. Und zwar nicht nur, weil ich jetzt als asiatisches Mädel in Christkindl aufgewachsen bin, sondern weil es auch meine Persönlichkeit extrem widerspiegelt. Abgesehen, weiß nicht, wie viel ich jetzt auf Astrologie geben soll, ich bin Zwilling auch noch, aber diese 2 Pole sind sehr, sehr stark. Ich schreibe auch immer sehr gern mit diesen Gegensätzen im Kopf.
Ja, ich finde das interessant, weil mir gefällt der Pressetext so gut. Darf ich dich schnell einmal so ein bisschen auf das ansprechen? Und zwar, da steht eben fremdartig für die einen, mostschädelig für die anderen. Das empfindest du die so?
Also, na, ich mich selber ja nicht, aber die Geschichte ist ja, wenn du in Steyr aufwächst und in den 80er Jahren fragen die Leute immer, ja, und woher kommst du? Ich meine, das fragen sie ja heute auch, aber stellen wir uns vor, die 80er Jahre, und sie fragen, woher du kommst, in dieser Indonesien, und dann verstehen sie alle immer Tunesien. Weil das war doch damals irgendwie der Hotspot in.
Ach so, urlaubstechnisch. Ja, das kann sein. Verstanden.
Ja, und dann war es halt oft so, dass ich das Gefühl gehabt habe, wieso ist das jetzt immer, das kann ich, das ist alles so, vergiss es. Und dann in Wien, genau, als ich in Wien zu studieren begonnen habe, da hatte ich ja diesen großen Traum, dass das jetzt alles kein Thema mehr ist, weil das so multikulturell ist und weil ich schon so coole Zeitschriften gesehen habe mit so wahnsinnig lässig angezogenen jungen Menschen, asiatischen Menschen, die urcool waren und nicht einfach irgendwie aus Tunesien.
Aber ich muss jetzt an dieser Stelle... aber ich muss jetzt, also ich sag mal, an dieser Stelle, weil ich schon die ganze Zeit überlege, wann bringen wir das jetzt da unter. An dieser Stelle muss ich jetzt wirklich... sagen, wir kennen uns ja schon. Du bist eigentlich die Kabarettistin, die ich am längsten kenne. Wir kennen uns schon von der Zeit, wo wir beide ja gar nicht gewusst haben, dass wir eines Tages im Kabarett landen werden.
Wer hätte das gedacht? Ich habe mir gedacht, du wirst Rockstar.
Wirklich, war das ist nett. Ich glaube, da hätte ich glaube ich auch nichts dagegen gehabt.
Nein,
nicht Rockstar. Ob's nicht wirklich so angestrebt habe.
Nein, so Singer-Songwriter oder so.
Wirklich, war nett. Das finde ich voll nett, dass du das siehst in mir. Aber ich habe das dann wahrscheinlich nicht konsequent genug angestrebt eigentlich.
Ja, aber ihr wart total präsent. Ihr wart eigentlich schon als Band.
Ja, als Band
war man. Extrem, extrem Fame und
ja,
voll.
In einer Kleinstadt.
Entschuldige, das war damals, das war unsere Welt.
Ja. Du warst ja auf das wollte ich dir kurz ansprechen, oder ob du dich nur erinnern kannst, du warst bei unserem allerersten Konzert in Oberraum, Law. Ja genau, in Lossenstaleiten. Da waren, glaube ich, 10, 12 Leute.
Nur so wenig? Ja, vorkommen, das wäre ja die Hütte brechend voll gewesen. Vielleicht haben wir noch 15 reinpasst, aber ich bin mir nicht sicher. Es war auf jeden Fall eine Legende. Ich glaube, ich habe meine Eltern angelogen, dass ich bei dem Konzert dabei sein durfte. Witzig. Ich glaube, ich habe irgendwas, ich war irgendwo anders.
Cool.
Und es war Legende. Also ich muss sagen, ihr zwar, also der Kali und du, also dein Bruder,
ja.
Du, ihr wart wirklich, nämlich auf so eine eigenartige Weise, ihr wart jetzt nicht so diese, also nicht so, wo man sich denkt, ihr nehmt Drogen und seid jetzt voll arg drauf, aber trotzdem wart's cool.
Ja, danke schön. Ja, ich glaube, also wir haben uns tatsächlich probiert, cool zu sein, wir haben tatsächlich keine Drogen genommen, nein, das haben wir nicht gemacht. Nein.
Ja, ihr habt auch nie so diesen Vibe ausgestrahlt, aber das war eine Zeit, da war auch so dieses grungige Alternative extrem angesagt. Genau. Ich muss sagen, das ist auch wieder sehr zweigeteilt. Also auch ich habe mir den alten Janker von meinem Vater anzogen und habe diese Phase eigentlich gehasst. Also ich war immer sehr Pop und eher Hip-Hop dann auch.
Ja.
Also ich musste nur mitziehen, weil ich bin ja extreme Mitschwimmerin und ich wollte überall dabei sein. Aber ich fand diese grungige alternative Müsli-Phase, die ihr da so zelebriert habt und wofür ihr gefeiert wurdet. Mhm. Natürlich habe ich euch gefeiert, aber es war eigentlich nicht so.
Ja, sag ruhig.
Aber es war halt damals, und ich war extrem eifersüchtig auf die Girls, die da so euch angehimmelt haben und so in dieser Clique waren und in diesen zerrissenen Hosen irgendwie geraucht haben und ich war irgendwie als.
Ja, aber weißt du, warum ich jetzt abgebogen bin, weil du gemeint hast, eben so cool und so. Und ich habe die damals aber auch, und das meine ich jetzt wirklich ernst, nämlich damals auch als sehr cool wahrgenommen. Nämlich wirklich sehr. Also, weil du gesagt hast, dann plötzlich in Wien hast du asiatische Mädels oder Leute in Magazinen und so weiter gesehen. Ich finde, dass du damals auch in Steyr schon extrem cool gewirkt hast und auch sehr cool gegolten hast eigentlich.
Mhm. Also dieser Podcast entwickelt sich für mich als unerwartet extrem therapeutisch. Das ist ja etwas, wo ich sehr lange und viele, viele Jahre meines Lebens, wo ich extrem gestruggelt habe mit dem Thema, wie komme ich, weißt du, wie bin ich für andere und wie sehe ich mich selber, weil ich ein extrem gefallsüchtiger Mensch war und ich glaube, dass ich extrem schnell schon und extrem früh begriffen habe, was meine Bedürfnisse sind und dass ich eigentlich immer so dieses Dasehnsucht hatte und ich glaube, dass das extrem wenig befriedigt wurde, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ich bin überhaupt nicht angesagt, ich bin überhaupt nicht dabei, weil ich eben nie was durfte, weil ich anders ausschaue, weil ich nie so, also ich hatte tatsächlich einen recht argen Hass auf blonde Frauen und habe recht lang gebraucht, bis sie das ein bisschen gemildert hat, weil ich immer gedacht habe, ich bin nicht die Queen of, ja. Ich bin immer irgendwie so ein bisschen dabei und schaff's durch meinen Schmäh und durch meine Anpassung, irgendwie da so ein bisschen dabei zu sein. Aber ich habe extreme Minderwertigkeitskomplexe gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich bin doch eigentlich der Star. Und dann habe ich mich so geniert dafür und mich geschämt, weil ich es nie gesagt hätte natürlich und natürlich nie so agiert hätte. Aber diese Coolness, die ich bei anderen gesehen habe, die habe ich bei mir nicht so gesehen. Oder ich habe wirklich erst im Nachhinein, im Erwachsenenalter von anderen gehört, dass sie das gar nicht so empfunden haben.
Nee, im Gegenteil, wenn ich dir das jetzt so sagen darf, im Gegenteil. Du warst, auf mich hast du extrem cool gewirkt, fast so unnahbar cool schon.
Ich glaube, das ist echt so ein Ding, womit ich mich jetzt auch natürlich mehr beschäftige. Das Ding mit dem Anderssein, das Ding mit diesem Migrantik-Sein. Dieses Migrantik-Sein. Und das ist halt echt wahnsinnig problematisch.
Ja, ich glaube, ja. Also ich kann mir es insofern gut vorstellen, jetzt, wo ich drüber nachdenke, weil es ist schon ein bisschen zweischneidig oder ambivalent. Es war ja schon damals so in Steyr, dass du auf mich aufgrund dessen, dass du eben Migrationshintergrund hast und diese und so ausschaust, diese Optik einfach, das hat für mich total cool gewirkt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man natürlich auch andere Reaktionen kriegt und das dann einzuteilen und für sich selber irgendwie einmal dann zurechtzukommen oder zu definieren, was denn das jetzt bedeutet, das kann ich mir schon schwierig vorstellen. Ja.
Also ich hätte mir in der damaligen Zeit einfach gewünscht, so ein total liederliches Groupie zu sein, die mit jedem rumschmust. Und ich war dann immer so gehemmt, weil ich mir gedacht habe, ich meine, das will einfach keiner mit mir machen. Oh mein Gott!
Das glaube ich nicht.
Das ist wirklich ganz schlimm. Und diese Verarbeitung, das ist ja alles natürlich wunderbar, wenn man es dann schafft, das in ein eigenes Programm reinzupacken, ja, diese abgefuckten Sachen und dann vielleicht sogar Götter mitverdient. Mhm. Das war mit Who is He halt echt eine Auseinandersetzung. Aber schlussendlich ist es ja eigentlich nicht nur meine Geschichte, dieses sich ausgegrenzt fühlen oder sich nicht akzeptiert fühlen, in Schubladen gesteckt zu werden. Das ist ein Thema, das jeder und jede kennt, ja.
Ja, klar.
Mit oder ohne Migrationshintergrund. Ich meine, den haben wir ja eh alle irgendwo. Aber diese Geschichte, die sehr persönlich ist, finde ich bei Who is He, wo ich mir schon auch manchmal gedacht habe, will ich das jetzt machen oder nicht, aber schlussendlich bin ich keine feige Sau und ich will es machen, ist es eigentlich auch ja, die Geschichte von vielen, die
ja,
halt es
ist
einfach,
schon, ja, ich denke, also es ist
ja,
sehr,
natürlich, man, same, same, but different, also.
Ja, ich wollte auch gerade sowas sagen, so relatable ist es irgendwie schon, ja finde ich schon.
Aber das Ding mit den zwei Kulturen und auch den Einblick zu geben, wie das halt war, mit chinesisch-indonesischen Eltern, das sind natürlich schon so Sachen, die habe ich einfach selber nie gehört, auch, hier, da wo ihr aufgewachsen bin, wo wir aufgewachsen sind. Und das ist natürlich heutzutage ein Traum, dass man jetzt so viel sieht. Ich meine, ich bin leider Gottes, ich schaue nur noch südkoreanische Serien und nur noch asiatische Supermodel-Contests, ja. Weil ich so viel nachhole, was ich früher nie gesehen habe.
Ah, wirklich? Ich habe das jetzt fast ironisch verstanden. Du schaust wirklich so vieles von diesen.
Extrem. Ich bin total reingekippt, weil ich ja immer schon ein Fernsehkind war und ein Fernsehmensch geblieben bin und Serien und Shows und mir alles reinziehe. Und da können sich, glaube ich, viele, also da verstehen mich, glaube ich, viele, die dann sagen, hey, es gab halt einfach nur Leute, die nie so ausgeschaut haben wie man selber, ja. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch frustig zu sehen, wenn ich mal die Supermodels anschaue aus Asien. Aber dieses nur sich so verbunden fühlen, dass die Leute so ausschauen wie man selber, weißt du, was ich meine?
So,
und ich habe immer so viele Serien geschaut aber schlussendlich musste ich mich dann wieder mit der Blonden identifizieren.
Ich verstehe.
Jetzt ganz überspitzt ausgedrückt, aber jetzt gibt es so viele asiatische Serien. Früher gab es nur die Rebellen vom Liang Shan-po in FS2.
Okay. Wieso sind denn deine Eltern, oder erzähl doch bitte da ganz kurz, wie seid ihr nach Österreich beziehungsweise dann nach Steyr, nämlich nach Christkindl ganz genau genommen, gekommen?
Ja, also ich könnte natürlich darauf verweisen, dass man das alles in meinem Programm hört, aber ist auch eine ernsthafte Auseinandersetzung, aber die Geschichte ist kurz zusammengefasst. Mein Vater kam in den 60er Jahren nach Österreich, hatte damals schon so als junger Bursch schon den Wunsch, was in Richtung Medizin zu machen, hat auch was von der Wiener Schule schon gehört und auch über Bekannte und Freunde, die in Holland lebten, einiges mitbekommen. Der ältere Bruder hat in Deutschland studiert, also meine Großeltern haben tatsächlich ihr Geld wirklich zur Seite gelegt, damit die Kinder halt was studieren konnten, wenn möglich im Ausland, also wir gehören zur chinesischen Minderheit in Indonesien. Und mein Vater ist in der Zeit eigentlich nach Österreich gekommen, wo es auch den Putsch gab in Indonesien, wo chinesischstämmige Menschen, Einwohnerinnen und Einwohner und Anhänger von der kommunistischen Partei verfolgt und ermordet wurden.
Das heißt, es war eigentlich eine Konsequenz von dem Putsch.
Es war keine direkte Flucht, aber ich versuche nur diesen Zeitgeist nochmal, also den viele gar nicht so mitbekommen haben, nochmal hervorzuholen, dass damals wenn man es sich leisten konnte, dass man die Kinder halt ins Ausland geschickt hat zu studieren, dass sie eventuell ein besseres Leben in Amerika oder in dem Fall in Deutschland und Österreich führen konnten. Und mein Vater ist da nach Graz gekommen und hat Medizin studiert.
Mhm. Das, er wollte nach Graz? Oder
ja,
ist das so?
Da ist er dann auch mit einigen Kollegen, also mit einigen Studenten, die auch aus Indonesien sind, in Graz gelandet.
Okay, und hat dort dann deine Mama kennengelernt? Nein. Oder die haben sich schon.
Mein Vater hat fertig studiert und ist dann zurück nach Indonesien, hat Urlaub gehabt und war irrsinnig stolz und prahlerisch. In einem Gasthaus ist er gesessen und hat da irgendwie erzählt, dass er jetzt Arzt ist und eine große Nummer. Und meine Mutter, die Tochter der Restaurantbesitzerin war, ist daneben gestanden und hat ihn recht unsympathisch gefunden. Der totale Angeber. Und mein Vater hat es aber dann schlussendlich doch geschafft, sie um den Finger zu wickeln und hat sie dann mitgenommen. Also die haben dann geheiratet. Also ich glaube, das war sogar ganz romantisch, eine Fernheirat.
Also sie waren, deine Mama war nur dort und der Papa war in Graz.
Also es wurde alles mal dingfest gemacht. Die Mutter hat sie dann mein Vater angeschaut, also die Mutter meiner Mutter. Und hat ihn für gut befunden und für einen ordentlichen Kerl und dann wurde ferngeheiratet und meine Mutter ist dann nach Österreich geflogen mit knapp 20 Jahren. Das erste Mal im Flugzeug, das erste Mal überhaupt.
Gute Geschichte, aber als seine Frau dann
schon. Ja. Und dann hat meine Mutter mal einen ordentlichen Schock erlitten. Dann ist er mal kurz in Graz gewesen und dann sind sie nämlich schon recht bald ins Mühlviertel, weil mein Vater eine Assistenzarztstelle bekommen hat in Freistadt.
Okay.
Und meine Mutter hat dann im Mühlviertel gelernt, Knödel zu essen und für einen Liter Milch mal ein paar Kilometer zu gehen im Schnee und hat dann einige sehr wichtige und wertvolle Menschen kennengelernt, die mit ihr auch Deutsch gelernt haben, weil es gab ja nicht wirklich Deutschkurse. Diese Freundschaften halten noch immer. Und da sind halt dann auch meine Schwestern geboren worden und dann beruflich ging es dann für meinen Vater in Steyr weiter im Krankenhaus. Mhm. Mein Vater hat dann die Familie mitgenommen und ich bin in Steyr geboren.
Genau. Und dann haben wir uns kennengelernt.
Und dann, ein paar Jahre später, haben wir uns schon kennengelernt.
Okay. Sagen wir, das ist mal so der große Zusammenhang, war eine voll gute Geschichte irgendwie.
Ich habe dem Josef Hader einmal bei einer, weiß nicht, was das war, irgendeiner Veranstaltung habe ich ihm ein bisschen erzählt davon, dass mein Vater in Freistadt war und sich mit einem Juwelier angefreundet hat. Und der Juwelier hat gesagt, ja, erst du musst ein bisschen in die Community rein und so und wir müssen dir ein bisschen besser verkaufen. Du bist irgendwie, ja, ich muss mich besser verkaufen. Du könntest so ein Uhrenvertreter sein, so ein japanischer, weil ich habe jetzt so lässige Uhren von so Seiko-Uhren. Und dann hat mein Vater dann irgendwie so als Schauspieler engagiert, der dann den japanischen Uhrenvertreter gespielt hat. Und ich habe tatsächlich noch eine Uhr aus den 70er Jahren, die erste digital Unisex-Uhr aus Gold. Also nicht aus Gold, aber sie ist halt vergoldet. Und die habe ich heute noch, weil es einfach so eine lustige Geschichte war. Also ich kann es mir einfach nur so lustig vorstellen. Und ich habe das dem Josef Hader warum auch immer erzählt. Ich glaube, ich wollte ein bisschen eindrehen, dass ich auch Oberösterreicherin bin. Und er hat dann gemeint, naja, eigentlich konntest du auch Programm schreiben. Hast du eh schon? Hast du einen lustigen Stoff? Eigentlich könntest du das machen. Okay. Und ich habe gesagt, ja.
Und das war aber bevor du geschrieben hast?
Das war noch bevor ich, ja, voll.
Und dann ist irgendwann dazu gekommen. Und jetzt konnte man doch anschließen noch mal ganz kurz an Who is He? Wie ist das Programm? Du hast dann Premiere gehabt. Wie waren da deine Erfahrungen, deine ersten?
Der Abend war, und das sage ich jetzt wirklich ohne Kitsch und Blumen umrankt, das war wirklich einer meiner schönsten Abende meines Lebens. Das war so, als hätte ich mich selber so gespürt und es hat nichts weh dann, obwohl so viele Sachen wehtun, weil alles oder vieles, was ich eigentlich geschrieben habe, kommt aus einem Platz der Trauer und der Kränkung. Und irgendwie war ich so froh und so stolz, dass ich es geschafft habe, dass wir am Schluss alle lachen. Das ist eigentlich, das ist recht arg, ist aber auch sehr leichtfüßig und so, wie ich eben bin eigentlich. Sehr traurig, aber auch sehr lustig. Und das war so ein schöner Abend. Und dann habe ich mich recht gefreut, 3 Monate lang, bis dann Covid kam. Und dann war auf einmal alles zu und dann war auf einmal vom China-Virus die Rede. Und ich habe mir gedacht, ja, sag einmal, wer stellt mir denn da jetzt so grauslicher Haxel? Ein Haxel. Also, vergiss das Ganze. Es ist ganz komisch gewesen, weil ich das Gefühl gehabt habe, das greift. Und trotz allem muss ich sagen, obwohl es so schwierig war und ich dieses normale, blühende Kabarettistinnen-Dasein jetzt nicht so ganz mitbekommen habe wie andere, so wie du, der einfach noch die Jahre erlebt hat, wo nichts mit Lockdown war und so, hatte ich sehr erfüllende Vorstellungen und sehr, vor allem sehr viel schöne Mixed-Shows, weil ich da einfach sehr viel von Kolleginnen und Kollegen mitbekommen habe, unter anderem mit dir. Oder eben mit einem Bernie Wagner, mit der Marina, mit Elli Bauer und mit, also da zähle ich jetzt noch ein paar auf, weil es waren so viele, wo ich das auch sehr genossen habe. Also ich habe halt einfach geschaut, dass ich aus dieser grausigen Zeit ja trotzdem extrem viel schöne Sachen erleben durfte und das auch so spüre und das auch wirklich auch so behalte, weil ich kannte es ja auch nicht anders. Also es war wirklich schwierig, aber es war auch super, super, eine super Erfahrung und also ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt nicht in irgendwas Schieres reinrede, weil ich es schon als extrem unfair auch empfunden habe, wie mit den Künstlerinnen und Künstlern umgegangen wurde. Also das ist wieder die andere Seite. Also da die Menschen, also da so zuzusperren, war sicher notwendig, aber so wie es dann über längere Zeit dann lief, war das sehr botschert und sehr unglücklich. Und schlussendlich ist das ein Beruf, den man ausübt und für den man bezahlt werden muss. Und das kann nicht durch ewige Gratisvorstellungen und irgendwelche kleinen Förderungen wieder irgendwie okay gemacht werden. Das muss man natürlich sagen. Aber jetzt für mich, die da jetzt so reingestoßen wurde in diese schwierige Zeit und noch dazu mit einem ganz frischen Programm, kann ich natürlich auch von tollen Abenden sprechen, ja, aber.
Sicher, aber stell mir voll schwierig vor, keine Frage. Und wie hast du die Zeit dann generell erlebt für dich? Du hast ja das Glück, dass du durch die Moderation bei Radio Superfly so eine Art ein fixes Standbein hast. Dadurch war es für dich, glaube ich, finanziell nicht so prekär, oder?
Gar nicht. Das ist wieder so, sag ich mal, recht typisch gewesen, dass ich in so einer Orgenzeit extrem viel gearbeitet habe. Ich glaube, ich habe in den Jahren, wo andere so richtig reinkackelt haben, habe ich wahrscheinlich öfters mit den Zechen gespült. Aber ich habe in diesen Corona-Jahren so viel wie fast nie gearbeitet. Warum? Weil es sich einfach so ergeben hat. Ich habe durch die Stimme, die ich auf einmal rausließ, hat sich auf einmal was getan, nämlich vor allem im Film- und Fernsehbereich. Also ich wurde gecastet und habe für Fernsehserien gedreht und habe neben der Radiomoderation, was wirklich mein geliebtes Standbein ist und was mir wenig wegnimmt, weil es so früh ist immer, Morning Show Ole, habe ich dieses auf mehreren Hochzeiten tanzen dürfen, als extremen Segen wahrgenommen.
Das glaube ich, ja. Und ich folge dir ja auf Instagram und kriege dadurch auch mit, dass du wirklich wahnsinnig viel spielst und drehst mittlerweile. Wie hat sich das dann so ergeben, so Schritt für Schritt für dich?
Ein Casting kommt und dann wirst du für eine kleine Rolle mal besetzt. Oder es gibt keine kleinen Rollen, meine Güte, Anfängerfehler. Du wirst einmal für eine Rolle besetzt, dann wirst du womöglich von jemandem gesehen und das passiert dir tatsächlich, dass ein Regisseur mich zum Beispiel gesehen hat. Oder es passiert einfach nur das, dass man sich jetzt schon langsam, aber endlich öffnet und diese Diversitätskiste jetzt tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr behandelt wird. Ich finde es noch immer recht schwierig, weil es ist nur immer teilweise positiv rassistisch ausgesprochen jetzt. Aber was bei mir passiert ist, ist, dass ich einfach gesagt habe, es geht auch. Ich kann auch die Eva Brunner spielen und es muss auch nicht immer lustig sein. Also ich habe für die Rolle in Euer Ehren eine sehr ernsthafte und sehr traurige Rolle eigentlich gespielt und wurde dann von einem Regisseur gesehen, der wiederum Komödien macht und gar nicht wusste, dass ich ein Comedy-Programm geschrieben habe. Also das habe ich ihm dann erst erzählt. Also es ist so, eins folgte dem anderen, ich kann es gar nicht so sagen, aber die Hilfe natürlich auch, dass man dann ein Management hat, das versteht, was man machen möchte, ist dann wieder der andere wichtige Teil. Also es sind so verschiedene, sind verschiedene Bausteine, die wichtig waren, aber ich bin total froh, dass ich griechische Tragödie im Sommer spielen darf und dann im Frühjahr wieder als Facility Managerin herumkranteln kann auf Oberösterreichisch bei Sukulinz und dann wieder auf Englisch eine ganz spannende und tolle Produktion wie Wiener Blatt, wo sie da mitspielen darf. Und das ist halt eben genau, glaube ich, das, was ich möchte. Dieses Vielseitige, es ist zwar recht anstrengend manchmal.
Ja, das glaube ich.
Aber dafür hat man dann auch wieder diese Ruhephasen. Aber ich bin es jetzt eigentlich schon so gewohnt, dass ich die letzten 20 Jahre jetzt nicht so immer diesen gleichen Rhythmus hatte.
Ja, ja. Und wie gesagt, ich verfolge das ja so, mir kommt da immer vor, es hat sich sehr gut entwickelt in der letzten Zeit und es ist irrsinnig eine bunte Vielfalt an Rollen und an Tätigkeitsbereichen eigentlich, die du machst oder die du abdeckst.
Ja.
Kannst du diese beiden Pole, von denen wir zuerst gesprochen haben, kannst du die im Schauspiel irgendwie nutzen?
Im Kabarett kann ich zum Beispiel das nutzen, dass ich als Moderatorin ja die meist oder viel Zeit alleine auf der Bühne stehe und viel alleine bestreiten muss. Und das hilft mir zum Beispiel im Kabarett oder das half mir. Das Alter half mir zum Beispiel auch, dass ich dann relativ schnell begriffen habe, wie ich tun muss. Im Schauspiel, ich sagte, im Schauspiel helfen mir natürlich, da hilft mir in Wahrheit, naja, weiß nicht, ob ich die Frage von dir verstanden habe mit diesen zwei Polen.
Ja, weil oft denkt man oft so die spannendsten SchauspielerInnen, denen man so zusieht, da hat man oft das Gefühl, da kommt vieles aus so einer Zerrissenheit, die dann so eine Energie erzeugt.
Aha.
Und da konnte ich mir vorstellen, dass bei dir einfach auch so eine innere Spannung dann auch was Spannendes auslöst, so als Schauspielerin.
Ja, also ich hab beim Schauspiel halt einfach, das kann ich mit nichts anderem vergleichen. Es ist vielleicht ein bisschen wie Musik machen, weil ich habe sehr früh begonnen, Klavier zu spielen. Und beim Schauspiel ist es so ähnlich, dass ich da so, ich weiß nicht, irgendwie manchmal so, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es ist zwar schon recht viel von mir dabei, aber ich habe so das Gefühl, wie angenehm es ist, von mir wegzukommen. Es ist so ein ganz krankes, und da sind wir vielleicht bei diesen Polen, eigentlich total weit weg von mir zu sein, frei zu sein, aber trotzdem bin's ich noch. Und es ist so ganz unerklärlich. Und beim Musikmachen zum Beispiel habe ich auch das Gefühl, wenn ich so klassische Musik gespielt habe, dass ich da etwas habe, was schon so großartig ist, und dann lege ich mich, dann tue ich noch meinen Flavor rein. Also wie so ein gutes Drehbuch lesen, ja, und dann machst du es irgendwie zu deinem eigenen. Und das habe ich zum Beispiel bei der Moderation, das mache ich total gern. Ich will mir jetzt keine weiteren Moderationsjobs versauen, ja. Aber dieses Wahrhaftige, wo ich dann so abdrifte, ja, das habe ich halt dann nicht. Und ich glaube, dafür bin ich dann wirklich anscheinend unterm Strich wirklich mehr Künstlerin als jetzt, sage ich mal, Journalistin oder Moderatorin. Bei der Moderation hilft mir aber dieses total Orge manchmal, dass ich etwas sehr authentisch und wenig sprechpuppenhaft machen möchte. Also deswegen glaube ich, habe ich noch immer wirklich recht gute Moderationen, weil die Leute einfach auch, glaube ich, spüren, dass ich da mitlebe und nicht nur jetzt moderiere, sondern
ja, dass man dass man eine Persönlichkeit sieht und eben nicht nur eine Sprechpuppe,
wie du zuerst gemeint hast. Es gerät manchmal ein bisschen außer Rand und Band, ja, und dann merke ich wieder, ich muss mich wieder finden, aber das ist ja auch immer ein Lernprozess. Und nach den vielen Jahren, wo ich das schon mache, weiß ich jetzt schon, was funktioniert und was nicht. Aber ich mache lieber mal einen Schritt zweit, ganz ehrlich. Mhm. Ohne, dass ich jetzt jemanden verletze auf der Bühne. Ja, also jetzt, weißt du, so, also dass ich nicht respektlos erscheine oder so oder verletzend, nicht das, aber dass ich vielleicht manchmal ein bisschen zu viel gebe, als wenn ich irgendwie nur so wie ein totes Stück Fleisch in einem schönen Kleid irgendwie auf der Bühne stehe. Ja. Aber wie gesagt, dieses arge Gefühl, wonach man natürlich auch süchtig wird, und ich bin ein Suchtmensch, das ist in der Kunst, also beim Schauspiel und in der Musik bei mir ganz stark ausgeprägt.
Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
Ich glaube, ich hätte schon sehr viele Sachen geändert.
Wirklich?
Aha. Ja, ich bin nicht so eine, die sagt, ich bereue nichts oder dass ich irgendwie was... Nein, ich würde schon voll für andere Sachen machen. Ich glaube, ich würde die vielen Geschichten, die ich geschrieben habe, so zornig und so verliebt und so arg drauf, hätte ich gern öfter ausgesprochen. Vielleicht hätte ich meine Stimme schon ein bisschen früher gefunden.
Mhm. Okay, hättest du gern öfter mal einfach gesagt, was du denkst?
Ja,
mhm.
Obwohl viele mich so einschätzen würden, dass ich sehr schnell sage, was ich denke, aber auch das ist wiederum ein sehr gescheiter Trick von mir, dass ich was raushaue, was eigentlich nicht wirklich das ist, aber es klingt recht arg. Also es ist sehr, 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 sehr komisch. Also ich habe viele Sachen geschrieben und nie gesagt.
Okay.
Und ich hätte vielleicht ein bisschen früher gesagt, ich will Schauspielerin und Tänzerin werden. Und Steppen hätte ich auch gern gelernt, nicht Flamenco.
Flamenco hast du gelernt?
Ja, in Steyr. Da hat es einen Kurs gegeben.
Echt? Mhm. Aha, okay. Beim Hofer?
Nein, bei so einer total lässigen, hübschen Flamenco.
Ach so, okay.
Tanzlehrerin.
Okay.
Mhm. Naja, bei dem Alten.
Gibt es irgendwelche Filme oder Songs, die du magst, aber für die du dich eigentlich schämst? Was dir die Guilty Pleasure-Frage?
Mei, hunderte, ganze Playlists. Alle sind jetzt so stolz und veröffentlichen, was dir auf so welche Songs hast du am meisten gehört,
so,
welche
Spotify.
Alben. Mhm. Gell? Ich mach das gar nicht. Was ist, bei mir ist da irgendwie, ich schaue gerade mein Handy, ich habe wirklich extrem viel so asiatische Songs. Wobei, was dir in Südkorea, in Seoul, würde ich dafür gefeiert werden. Es kommt immer darauf an, wo man ist. Ich sag's da, also ich kann dir nicht nur einen nennen, was ist denn da recht peinlich gewesen?
Also wenn jetzt K-Pop kommt, dann kenne ich mich sowieso nicht aus.
Ja, also ich habe letztens wieder so einen Song gehört, der klingt wie beim Computerspiel. Ist das recht arg, wenn ich das jetzt...
Na, gar nicht, mach. Ja, das macht doch Laune, oder?
Das höre ich immer, wenn ich vergessen habe, Vitamin D zu nehmen und wenn ich wieder so Phasen habe. Also ich bin ja schon recht wehmütig manchmal, wenn man denkt, ich wäre gar nicht so gern zu lang auf der Welt. Dann höre ich dann solche Lieder und dann geht's eigentlich.
Sweetheart heißt der Song?
Ja.
Oh my girl.
Da kommt nur mal ein Wort. Man denkt sich, das ist so ein Fake-Name, oder? Dass die Band gar nicht gibt. Oh my girl, Banhana. Das ist so wie wenn so Sprüche auf asiatischen, das ist das nächste Klischee, aber Sprüche auf asiatischen T-Shirts draufstehen, so in Englisch, und das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Mhm.
Also, so, ja. it's cool day oder irgendwie so.
Und wieso ist das so?
Es schaut halt einfach lässig aus.
Okay,
mein Gott, ich setze mich da jetzt, glaube ich, wieder in die Nässe.
Nein, das macht gar nichts. Aber,
man muss
aber,
diese T-Shirts mal anschauen.
Aber das kommt halt, ja, aber der Punkt ist einfach, man nimmt das, also man weiß vielleicht sogar, dass das so nicht stimmt, aber man nimmt es in Kauf, weil es schaut halt cool aus.
Ja, das gibt's, und es schaut ja wirklich oft gut aus,
ja.
Ich trage es ja selber.
Eben. Mir fällt das ja, ich meine, es gibt ja oft, mir fällt das auf bei Werbeslogans oder so. Es ist ja oft so, dass man einfach... das in Kauf nimmt, dass er grammatikalisch nicht richtig ist, aber es fort.
Es fort, ja. Ich meine, kannst du dich bitte, wenn wir schon dabei waren, an die alten neonfarbenen Hosenträger erinnern, die natürlich es zu kaufen gab, mit den asiatischen Schriftzeichen drauf.
Sicher. Mhm.
Da haben sie mich immer gefragt, Mimi, liest es, was steht denn da, Ich habe immer gesagt, da steht, ich bin ein blöder Arsch. Also ich so, hahaha, super frech. Mhm. Es hat mich dann immer so gestört, dass man mich gefragt hat. Und wahrscheinlich ist es wirklich einfach eine wirre Ansammlung an Schriftzeichen gewesen.
Wahrscheinlich. Mhm. Oder weiß ich nicht, aber kann gut sein, ja. Mhm.
Ja, ich lasse mir das vielleicht einmal übersetzen, was da... Ich habe ja eigentlich Sinologie studiert, aber so weit bin ich nicht gekommen, dass ich die Schriftzeichen auf den neonfarbenen Hosenträgern entziffern konnte.
Ja. Redest du mit deinen Eltern Deutsch, oder?
Ja.
Okay.
Also die Eltern reden so ein Mischmasch aus Deutsch, Indonesisch und mit uns eigentlich nur Deutsch.
Aha, okay.
Also ich bin nicht bilingual aufgewachsen. Das Nächste, was mich ärgert. Das Nächste, wo ich meine Eltern sowas auf der Bühne zerreißen werde.
Aha, im nächsten Programm dann?
Ja, also komm, das ist schon wieder, ich würde ihnen gar nicht so viel Bühne bieten eigentlich. Vielleicht ändere ich es noch innerhalb von Who is He? Also, nein, aber das war halt Integration.
Ja,
damals
sicher.
Deutsch reden.
Und Sie haben das ja sicher gut gemeint.
So, also ich bin recht gut in Deutsch gewesen.
Ja, das glaube ich.
Stell dir das vor.
Ja, das
das mit asiatischen Eltern.
Ja, nein, das wundert mich auch überhaupt nicht.
Ja. Nein, also Indonesisch ist auch wirklich leicht zu lernen.
Ja?
Wirklich, ja, das hat er.
Aha.
Ja.
Hast du schon einmal etwas an dir verändert?
Puh, langfristig glaube ich nicht, aber kurzfristig verändere ich immer wieder was an mir.
Mhm.
Innerlich und äußerlich.
Ja, okay.
Aber das, was wirklich wahrscheinlich beständig ist, dass ständig irgendeine kurzfristige Veränderung passiert.
Mhm. Ah ja. Du hast ja, also das hängt da damit zusammen, wie du zuerst gemeint hast, dass du eben so Zwilling bist und so und so eigentlich das brauchst, dass sie immer ein bisschen was tut da bei dir.
Also ich leide natürlich schon immer wieder massiv drunter, wenn etwas immer so kurzfristig ist. Aber das Leid muss man einfach mindern, indem man einfach einmal kapiert, dass man halt so ist oder dass gewisse Motoren so laufen. Und dann muss man halt eigentlich eher in dem Spektrum, in dem man halt ist, halt so gut wie möglich umgehen.
Das ist, ich finde, dass das gerade sehr gut gesagt war. Das stimmt voll. Genauso ist es, ja. Man muss sich einfach kennenlernen und mit dem kann man dann arbeiten.
Ja, dass es halt dann für die anderen nicht zu schier ist und trotzdem nur irgendwie, also man kann es auch nicht immer allen recht machen, aber irgendwann, man möchte ja, und ich finde es auch total gut, wenn man auf andere auch schaut und nicht mit seinem Selbst den anderen irgendwie völlig zerstört, nur wenn man jetzt jemand selbst, wenn man sich selbst treu bleiben möchte. Ich finde das nicht immer gut, wenn man sich selber treu bleibt und den anderen extrem wehtut. Zwar Fallfehler, dem anderen wehtut. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man, und ich schaffe es ganz selten, aber gerade weil ich so selten schaffe, ärgert es mir und dann denke ich mir so, na, komm, das geht schon besser. Also man kann sich auch ärgern.
Ja.
Und man darf sich nicht selber zerfleischen, ja. Aber man kann sich durchaus ärgern, wenn das nicht so ist.
Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
Ja, das ist so eine total aktive Eude bin. So eine aktive Persönlichkeit, die das und das und das und das und das macht. Also die Wahrheit ist, ich habe mir schon als Kind vorgestellt, wie der Himmel ausschaut oder mir vorgestellt, wie sollte der Himmel aussehen. Und das war für mich ein riesiges Bett mit Erdnussbutter am Videorekorder und am Fernseher. Das zeichnet für mich eigentlich ein total klares Bild, was ich mir vorstelle, auch von einem Leben nach dem Leben. Ein riesiges Bett, wo ich Erdnussbutter essen kann und Filme schaue. Und in dem Fall Serien. Dann geht's nur länger.
Kannst du Nein sagen?
Ich kann zu gewissen Menschen Nein sagen, da wo ich mich sicher fühle. Da, wo ich das Gefühl habe, ich muss was irgendwie beweisen tun, ganz schwer.
Ja.
Aber dadurch, dass ich immer zwischen Anpassung und Rebellion hin und her tue, sage ich jetzt vielleicht manchmal ja und dann mache ich trotzdem nein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Okay. Und dann kommt man erst nachher drauf, dass du eigentlich nein gemeint hast.
Mhm.
Mhm. Sind dir Menschen, deren Verhalten dich an dich selber erinnern, eher sympathisch oder eher unsympathisch?
Da bin ich sehr einfach gestrickt. Wenn ich Züge von mir bei anderen sehe, die total cool und erfolgreich und wunderschön sind, finde ich das extrem super. Ich sag's ehrlich, ich habe nicht mehr so viel zu verlieren. Wenn das jemand ist, wo man mir denkt, puh, das ist schon irgendwie ein gescheitertes Dasein und der tickt so wie ich, dann taugt mir das nicht. Aber das ist doch eigentlich total logisch, finde ich.
Ja, jetzt so wie du es sagst, ist total logisch, finde ich. Ja. Mhm. Habe ich so noch nie gehört, das ist total logisch. Was ist so das Geheimnis des Erfolges oder was würdest du jemandem raten, der halt jung ist und sagt, er möchte gerne in diesem Business oder generell, was würdest du jemandem mitgeben fürs Leben?
Ich bin keine gute Ratgeberin. Weil alles, was ich sagen würde, ich halte es einfach so, ich denke mir, das ist alles so individualistisch. Vielleicht ist das auch der Rat, dass man sich selber wirklich gut kennenlernen sollte, sich nicht scheuen sollte, diese Dämonen und diese ganz furchtbaren Seiten an sich herzunehmen und die mal abzupuzzeln und dann einmal zu schauen, was kann man mit diesem ganzen Quirks anstellen. Und vielleicht auch, wenn man so ein sprunghaftes Wesen ist, dann immer gerade diese Energiephase einfach nimmt und sich damit auseinandersetzt. Ich bin sonst, wie gesagt, nicht so diese Planerin, aber ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man einen Plan hat von einem selbst.
Mhm. Und dann noch eigentlich eine Frage, die ist eigentlich eh sehr verwandt mit der. Du bist ja Mama, obwohl ich keine privaten Fragen stelle, aber nur die Frage, was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung?
Der Schlüssel zu einer guten Erziehung, das könnte und wird vielleicht sogar mein der nächste Arbeitstitel werden. Ja, man kann entweder so wie ich einfach ein Glück haben, dass man so ein super Kind hat, wo man nicht so viel tun muss. Und wenn man halt ja das andere Glück erlebt, dass es ein Kind ist, das einen sehr fordert, dann ja, muss man einfach da sein. Und das heißt nicht immer da sein, aber zumindest ein Minimum an Dasein. Vielleicht, wenn es drauf ankommt. Ja, und man, das ist, glaube ich, echt ganz, ganz schwierig. Aber schlussendlich gilt es, da zu sein, in einer, welcher Form auch immer, in einer sehr authentischen, vielleicht nicht unbedingt grauslichen, sondern in einer netteren. Aber und wenn es einmal grauslich wird, dann muss man es halt auch so, ja, muss man es verzeihen. Ich merke schon richtig, es ist ein recht schwieriges Thema. Vielleicht wird es doch nicht der Arbeitstitel für mein nächstes Programm.
Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich
die einen und die anderen, das sagt wahrscheinlich jeder.
Nein, es kommen verschiedene Sachen, aber ist doch gut.
Warte mal, vielleicht fällt mir nur was ein. Es gibt zwei Arten von Menschen. Nein, mir fällt nichts anderes ein.
Okay, passt gut. Früher war nicht alles besser, aber
billiger.
Das nehmen wir mal. Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist
oft, welcher Tag ist heute?
Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist
ein guter, Lebensproblematik verdrängender Gedanke.
Mhm. Also kannst du das oder musst du? Also
extrem gut.
Echt? Das ist gut.
Mhm. Ich kann vorm Einschlafen mich in einer Orgensicherheit wiegen und mich so in einen extrem guten Schlaf bringen. Ich hoffe, ich verdurme jetzt meinen Superschlaf nicht, indem ich das jetzt so rausposaune. Die schlechten Gedanken kommen oft eher beim Aufwachen. Mhm. Und dann ist es aber vielleicht eh nicht so schlecht, weil dann muss ich eh aufstehen.
Ja.
Stimmt. Also ich riecht's mir eigentlich recht gut, finde ich.
Ja, Ja voll, ich wollte auch gerade sagen, das ist ein super Talent. Wenn du echt, wenn du das so. Also du kannst dir selber einfach ein gutes Gefühl geben.
Ich kann mir wirklich ein gutes Gefühl geben vom Schlafen gehen. Das ist, ist sehr, sehr lang antrainiert und es funktioniert recht gut, ja.
Wow.
Ich habe zum Beispiel, Entschuldigung, in den Nullerjahren, glaube ich, habe ich sogar wirklich, wenn es mir eigentlich ganz schlecht gegangen ist, habe ich vom Schlafen gehen immer an Gilmore Girls denken müssen und an die lustigen Passagen. Und da bin ich immer super eingeschlafen.
Okay.
Das kann ich mir heute nicht mehr anschauen. Und das denke ich nicht mehr jetzt.
Der Begriff Heimat bedeutet für mich?
Steuer. Es ist sehr einfach. Sehr örtlich bezogen. Extrem örtlich.
Mhm. Das finde ich cool.
Ich bin nicht immer da daheim, wo mein Herz hängt. Es ist die, also Heimat, da verstehe ich nicht Heimat. Es ist Steyr, Marc.
Wenn ich in letzter Zeit die Heizung aufdrehe, denke ich.
Ich drehe die Heizung nicht auf. Die Heizung wird nie wieder aufgedreht.
Wirklich?
Nein, ich drehe die Heizung nicht auf, aber nicht, ich muss sie nicht aufdrehen. Also in meiner Wohnung gibt es anscheinend andere, die das für mich machen.
Was heißt das?
Ja, ich fand nicht entscheidend, harzen die anderen.
Also du meinst, in deinem Haus meinst du, harzen die anderen
ja,
so viel?
Ja, anscheinend. Oder ich weiß es nicht warum, aber es ist nicht zu kalt.
Wirklich ernsthaft jetzt, du heizt nicht.
Es ist wirklich so. Ich werde niemals verraten, wo ich wohne. Sonst will jeder in dem Haus wohnen.
Ja, klar. Aber das heißt, du bist entspannt momentan, was das Thema betrifft.
Naja, also ich merke natürlich schon, dass es bisschen kälter ist als früher, aber ich habe ja wahnsinnig viel gewandt und kann mir wahnsinnig viel anziehen.
Okay. Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ach bitte, ich bin jetzt weit davon entfernt, Frau Nostradamus zu spielen. Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort? Ich glaube, dass jetzt, wo alles gerade so wirklich so auf, also ist die Welt ist irgendwie für mich momentan so ein einziger Schrei, in jeglicher Richtung, ja. Ich bewundere diese Menschen, die auf die Straße gehen, ihr Leben riskieren, sei es im Iran, aber auch in China, wo ich jetzt merke, hey, die Menschen wollen jetzt nicht mehr alles gefallen lassen und kämpfen für ihre Rechte. Ich bin sehr bewegt davon. Deswegen bin ich auch wirklich auch teilweise schon erschöpft, wobei ich nicht einmal selber so viel getan habe, ja, nicht einmal im Ansatz. Aber da, wo die Welt jetzt gerade steht, da tut sich sehr, sehr viel. Ich hoffe, dass sich in 5 Jahren Dinge verbessert haben. Ich bin mir auch sicher, dass sich in 5 Jahren Dinge sich zum Positiven entwickeln. Aber genau, wo das Licht ist, ist halt dann auch immer der Schatten, ja. Und das, mit dem müssen wir halt auch immer umgehen. Aber ich bin mir sicher, dass es vielleicht teilweise ein bisschen wärmer wird, zu Zeiten, wo es eigentlich nicht sein sollte, aber dass es vielleicht auch ein bisschen mehr Licht gibt, wo gerade so viel ja Schatten da sind, da ist und ist in dem Fall Furchtbares passiert. Ich hoffe, dass es keinen Krieg mehr geben wird, aber das ist auch sehr naiv gesprochen. Es wird immer Krieg sein, aber zumindest hoffe ich, dass wir gut aussteigen, dass wir lernen von dem, was gerade ist und dass wir nicht locker lassen bei gewissen Dingen, die wir durchaus mit verändern können oder einen ganz kleinen Einfluss geben können, der dann insgesamt eigentlich dann recht groß werden kann.
Und du für dich selber, wo siehst du dich selber in 5 Jahren?
Das Spiel haben wir früher in der Schauspielschule gespielt, so wo siehst du dich in 15 Jahren? In 5 Jahren hätte ich gern mein Handwerk, das Schauspiel, so weit weiter, wie sagt man da eigentlich, poliert, geschärft, weiterentwickelt, dass ich nicht jedes Mal immer so einen Stress, jedes Mal, wenn ich ans Set komme, bin ich wie so eine Neugeborene. Ich mag es eigentlich ganz gern, dass ich immer wieder so frisch und reinkomme, aber ich hätte gern in 5 Jahren schon mehr diese Routine ans Set zu kommen, natürlich in der Hauptrolle seiend mit ganz vielen Kolleginnen und Gleichgesinnten tolle Geschichten zu erzählen, Geschichten, wie sie wirklich stattfinden oder wie sie vielleicht noch nie stattgefunden haben.
Okay. Meine Abschlussfrage ist immer, wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Auf die Frage war ich sogar vorbereitet irgendwann einmal und dann ist meine Aufmerksamkeitsspanne wieder abgebrochen, dann habe ich mir wieder irgendwas anderes, habe ich mir einen Saft oder so geholt. Wie würde das heißen? Vielleicht Mimimi.
Schöner Titel, oder?
Ja, weil das gibt es ja eigentlich. Das gibt es ja schon.
Gibt es das?
Als Buchtitel weiß ich nicht. Aber jeder kennt das. Mimimi. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt nichts Besseres ein.
Es ist doch gut. Das nehmen wir einfach, oder? Mimi, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Also mir raucht der Schädel, Rudi. Nach dem wirklich? Gespräch, ja, das ist so richtig ins Eingemachte für mich gegangen. Ich glaube, okay. Konntest du mal jede Woche so eine Stunde?
Ja.
Das war jetzt richtig therapeutisch.
Wir müssen ja alles aufnehmen, wir können uns ja so wieder mal treffen.
Ja, genau, wir treffen uns so und nehmen nicht auf.
Ja, cool. Und dann bitte die heute aber noch zum
Pension Schöller. Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Instant-Kaffee.
Kuhmilch oder Sojamilch?
Hafermilch.
Comedy oder Kabarett?
Comedy.
Komödie oder Tragödie?
Dramedy.
Früher Vogel oder Nachteule?
Early Bird. Also früher Vogel, weil ja. Das nicht immer so besonders sein. Mimi reißt die zusammen. Mimi.
Spazieren oder laufen?
Spazieren.
Klavier oder Orchester?
Klavier.
Hast du gelernt, oder? Hast gesagt?
Ja.
Ja, ja, nicht, ja, ist ja wunderschön. Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Geht mir beides schon so am Arsch.
Mozart oder Beethoven?
Beethoven.
Beatles oder Stones?
Styling immer Stones, aber tatsächlich Musik mehr Beatles.
Taylor Swift oder Billie Eilish?
Boah.
Du kannst da weiter sagen.
Ich muss leider immer meinen Senf dazugeben, weil ich immer zwischen den Stühlen bin, immer zwischen den Welten. Ich finde die Billie extrem cool und die Taylor Swift eigentlich überhaupt nicht cool, aber die Taylor Swift ist eigentlich ein recht gescheite und ich höre tatsächlich mehr so poppiger als dieses, aber ich finde eigentlich die Billie schon cooler.
Kenne ich mich aus.
Ja, das war jetzt so. Ja.
Das passt doch gut.
Ja, das ist krass.
Isst du sowas? Haschee-Knödel oder Grammelknödel?
Mehr Grammelknödel mittlerweile.
Ja?
Ja, früher nur Haschee-Knödel und jetzt mehr Grammel. Aber ich bin immer recht enttäuscht. Die wenigsten sind gut.
Das stimmt echt. Pommes oder Erdäpfeln?
Pommes.
Mit Koriander oder ohne?
Ja. Ich kann nie so eindeutige Antworten geben.
Du kannst alles dazu sagen, was du magst.
Ja, ich tue ihn jetzt schon in Massen rauf, aber nicht zu viel. Nicht zu viel. Okay. Versteht man das eigentlich? Rede ich eigentlich undeutlich? Ich habe das Gefühl, ich bin bei dir so ein bisschen so mundfaul, weil ich mir so vertraut fühle.
Ja, nein, das passt gut. Also ich kann auch nur von mir sprechen. Ich verstehe dich voll gut. Ja.
Ja, eben, das ist ja das Problem eigentlich. Dass ich die Frage...
Das passt das Gefühl, so.
Nein, vielleicht habe ich ganz viele gescheite Sachen geredet und man versteht sie nicht
Sorge.
So genau.
Nein, sicher nicht. Also du hast gescheite Sachen gesagt, aber man versteht es auch sicher.
Ja. Sonst muss das untertiteln, hahaha.
Ja, nein, alles gut, kannst du sicher sein. Nutella mit Butter oder ohne?
Ich bin nicht so süß, aber ohne.
Okay. Kino oder Couch?
Ja, vor Corona war es doch Kino. Jetzt mittlerweile ist es tatsächlich mehr Couch. Das war jetzt sehr weit oben.
Ja, macht ja nichts. Chips oder Popcorn?
Boah. Ich liebe es so sehr, beides. aber vielleicht doch ein bisschen mehr, nein, das ist so wie, was ist dein Lieblingskind? Wobei man hat immer ein Lieblingskind, wenn man zwei hat, glaube ich, bin mir sicher. So, ich schweife ab. Ich weiß nicht, beides. In zwei Schüsseln, nicht zusammengemischt, in zwei Schüsseln.
Arthouse oder Blockbuster?
Ja. Arthouse.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Geld, weil dann kann ich mir schon mehr Freizeit schaufeln.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Hin.
So eindeutig, finde ich gut. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Gedanken lesen.
Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Fliegen.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Es muss beides sein. Ich finde in der Bewegung extrem viel Ruhe.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Mittlerweile finde ich es echt anstrengend. Deswegen lieber dabei keine Liebe. Aber nicht für immer. Liebeskummer ist sehr mühsam. Da bin ich lieber kalt. Nein, keine Liebe, kein Kummer.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Ich würde es ja in Verbindung sagen. Worauf wartest? Morgen ist auch noch ein Tag. So habe ich es jetzt auch verstanden.
Okay, dann nehmen wir es doch so. Kann man doch auch so sagen, ja. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Ich will meistens früh gehen und bleib sehr oft bis zum Schluss.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Manche will ja nicht wiedersehen und sage Baba. Und bei manchen sage ich bewusst auf Wiedersehen, weil ich es irgendwie wertschätzend finde und weil ich es irgendwie bedeutungsvoll finde.
Ja, und was würdest du jetzt sagen?
Vierte.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.